Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge, die Sie natürlich auf verbraucherzentrale.de, dem Webangebot der Verbraucherzentralen, finden. Aber auch im Podcast-Feed von Genau genommen, dem Ratgeberformat der Verbraucherzentralen bei Spotify, Apple Podcasts, Audible oder im Podcatcher Ihrer Wahl. Heute geben wir etwas weniger Rat, als dass wir viel mehr informieren möchten. Aber noch mehr als sonst im Podcast, in dem wir in der Vergangenheit über Themen wie Gewährleistung, Versicherung, Kündigungsrecht und Datenschutz beispielsweise gesprochen haben, geht es heute um etwas, das uns wirklich ausnahmslos alle angeht. Nämlich die Themen Klimawandel und Klimaschutz. Im verbraucherzentralen Projekt Smart fürs Klima beschäftigen wir uns seit Anfang 2024 mit Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Apps. Das sind in der Regel kostenlose Apps für Smartphones und Tablets, mit denen man den Alltag nachhaltiger und damit klimafreundlicher leben kann. Das können Apps sein, mit denen man Handelsprodukte auf Schadstoffe prüfen kann. Oder es sind digitale Helferlein zum saisonalen und regionalen Kauf von Obst und Gemüse, aber auch Fleisch. Oder aber auch Angebote, mit denen man beim Heizen, Reisen und der Ernährung den eigenen CO2-Fußabdruck möglichst klein hält. Diese Apps prüfen wir unter www.climeapps.de und verraten Ihnen, wie groß der ökologische Mehrwert und oft auch Einsparungen für die Haushaltskasse wirklich sind. Wir prüfen aber auch, ob bei der Nutzung dieser Apps Ihre Verbraucherrechte gewahrt bleiben. Man denke da nur an Stichworte wie Abo-Fallen, Datentracking und unerwünschte Werbung. Aber wo wir gerade bei Stichworten sind, möchte ich kurz noch einmal das mit dem CO2-Fußabdruck aufgreifen. Denn eine Erkenntnis aus den letzten Monaten unserer Arbeit ist, dass manche Anbieter im Bereich digitaler Klimaschutz ganz schön viel Wissen dazu voraussetzen, was es denn mit der globalen Bedrohung durch den Klimawandel auf sich hat. Da liest man dann, dieses und jenes Produkt verursache so und so viele Umweltschäden, eine Autofahrt verursache so und so viele CO2-Emissionen und dies sei klimafreundlicher Konsum und jenes eben nicht. Und wir haben uns gefragt, ob bei den unzähligen großen und kleinen Maßnahmen, die über Nachhaltigkeits- und Klimaschutz-Apps kommuniziert werden, manchmal vielleicht der Blick für das große Ganze auf der Strecke bleibt. Also Antworten auf Fragen wie, in welchem Zusammenhang stehen CO2 und die globale Erwärmung eigentlich? Was wird politisch gegen den Klimawandel unternommen? Welche Maßnahmen, die ich als Privatperson ergreifen kann, können meine persönliche Emissionsbilanz wirklich spürbar verbessern? Und ach ja, Stichwort CO2-Fußabdruck. Warum sollte ich eigentlich stattdessen besser vom CO2-E-Fußabdruck sprechen? Mein Kollege Luca Kohlmetz von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ist genau der Experte, der Ihnen und mir diese und andere ganz grundsätzliche Fragen rund um Klimawandel und Klimaschutz beantworten kann. Und sollte etwas nach dem folgenden Gespräch unbeantwortet bleiben, melden Sie sich doch gerne bei uns und wir werden uns in einer künftigen Podcast-Folge damit auseinandersetzen. Unseren E-Mail-Kontakt nenne ich Ihnen noch einmal später. Sie finden diesen und alle weiteren Links zu unseren Inhalten, aber auch im Begleittext zu dieser Podcast-Episode oder unter climeapps.de. Also das ist www.climapps.de. So, nun aber genug der Vorrede. Mein Name ist Patrick Lohmeier von der Verbraucherzentrale Berlin und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und hoffentlich etwas Inspiration beim folgenden Gespräch über das kleine Klimaschutz einmal eins. Ich begrüße heute zu einem Podcast-Special zu Klimaschutz Basics, so haben wir das mal getauft, den Luca Kohlmetz von der Verbraucherzentrale NRW. Hallo Luca.
Hallo.
Luca, sag doch gerne mal in zwei, drei Sätzen, was du bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen so machst.
Ja, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich nachhaltigen Konsum und ich beschäftige mich in dem Projekt Mehrwert Revier und in dem Projekt Smart fürs Klima mit den Fragen, die die VerbraucherInnen im Bereich Nachhaltigkeit umtreiben.
Innerhalb unserer Arbeit für das Projekt Smart fürs Klima und an der Seite climeapps.de ist uns aufgefallen, dass uns, glaube ich, einfach noch so ganz grundsätzliche Antworten auf ebenso grundsätzliche Fragen fehlen dazu, was ist eigentlich Klimaschutz, wofür brauchen wir das, warum ist das überhaupt so ein Riesenthema und dafür bist du heute hier, weil du einfach die notwendige Fachexpertise mitbringst, um mir diese Fragen zu beantworten und ich freue mich da wirklich sehr, sehr drauf. Ja. Deswegen lass uns gerne mal gleich anfangen mit so einer ganz grundsätzlichen Frage, um eigentlich auch gleich den möglichen Kritikerinnen und Kritikern, die da sagen, ach Klimawandel, was soll das eigentlich, warum muss mich das eigentlich interessieren, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Warum ist eigentlich das Thema Klimawandel für uns alle, also zumindest ist meine Wahrnehmung so, vor 30, 40 Jahren eigentlich noch gar nicht so ein großes Ding gewesen und jetzt ist es medial, politisch gefühlt überall?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich fühlen wir den Klimawandel jetzt stärker in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber schon vor über 50 Jahren hat der Club of Rome einen ersten wissenschaftlichen Bericht namens Die Grenzen des Wachstums vorgelegt, wo auch gezeigt wurde, dass unser Bevölkerungswachstum und das Verhalten unsere Ressourcen erschöpfen, auch aufs Klima bezogen. Und das hat eine große Aufmerksamkeit erfahren. Vor 45 Jahren wurde schon der CO2-Anstieg beschrieben von der National Academy of Science der Vereinigten Staaten von Amerika. Und da schon berichtet, dass verzögert in einigen Jahrzehnten, was dann jetzt wäre, sich das auf das Klima auswirkt. Und auch damals, 1979, fand schon die erste Weltklimakonferenz statt. Und nur wenige Jahre, 9 Jahre später, 1988, wurde auch aus diesem Grund der Weltklimarat, der IPCC, gegründet. Und das zeigt, dass eigentlich schon vor 30, 40 Jahren das ein Thema war. Aber jetzt erreichen uns die ersten Konsequenzen des Klimawandels im Alltag, also Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände, trockenere Sommer. All das erreicht uns jetzt und deshalb wird das Thema jetzt auch mehr in der Gesellschaft wahrgenommen.
Gab es denn da so maßgebliche Ereignisse, Naturkatastrophen und dergleichen, von denen du sagst, ja, das waren quasi so Schlüsselmomente in der medialen, gesellschaftlichen, politischen Betrachtung des Themas Klimawandel, die einfach doch mal für mehr Aufmerksamkeit gesorgt haben?
Ja, also wir hatten erst vor kurzem hier wieder Flutkatastrophen. Wir hatten die große Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und im Rheinland-Pfalz. Und die Häufung dieser Ereignisse, die nimmt zu. Und das ist nicht so, wie wir es gewohnt sind. Und das wird sich leider wohl auch verstärkt in Zukunft noch zeigen.
Jetzt haben wir das hier, diese Podcast-Folge Klimaschutz Basics nicht ohne Grund getauft. Wir möchten einfach mal über ganz grundsätzliche Begrifflichkeiten auch reden und die so ein bisschen definieren und vielleicht auch an ja ganz greifbaren Beispielen festmachen, weil selbst für mich als mittlerweile, möchte ich mal sagen, ambitionierter Laie in dem Bereich Klimaschutz und Klimawandel ist vieles für mich noch mit Fragen verbunden. Jetzt das Folgende nicht so sehr, aber ich glaube für viele Menschen vielleicht, die uns zuhören, nämlich wir sprechen ja immer vom sogenannten CO2-Fußabdruck, den es zu verkleinern gilt, oder CO2-Emissionen, die wir alle ausstoßen, unsere persönliche Emissionsbilanz, die möchten wir ja möglichst klein halten. Und was ist damit eigentlich gemeint? Was ist eigentlich das Gefährliche an CO2 bzw. Kohlenstoffdioxid?
Genau, also es ist ein sehr interessantes Thema, denn erstmal ist an CO2 nichts an sich schädlich oder gefährlich. Es ist ein Gas in unserer Erdatmosphäre, dort existieren verschiedene Gase. Und neben dem Kohlenstoffdioxid gibt es auch Lachgas, Methan und diese Gase zählen zu den sogenannten Treibhausgasen. Diese Gase sind aber per se absolut notwendig und wichtig. Sie absorbieren bestimmte Sonneneinstrahlungen und ja, sie sorgen dafür, dass die Temperatur auf der Erde, wie wir sie jetzt haben, so ungefähr da ist. Denn ohne diese Gase wäre die Erde eigentlich vereist. Das heißt, sie sind lebensnotwendig. Und sie heißen Treibhausgase, weil sie die Erde wie ein Treibhaus oder ein Gewächshaus halt so erwärmen. Und dadurch entsteht eigentlich dieses Temperaturgleichgewicht, was wir brauchen auf der Erde. Und das Gleichgewicht, was unser Leben auf diesem Planeten erst möglich gemacht hat. Und das heißt, die CO2 und die anderen Treibhausgase sind sehr wichtig.
Und diese Treibhausgase oder auch anderen Gase, die quasi schweben zwischen der Erdoberfläche und der Ozonschicht umher,
Genau, also
laienhaft gefragt.
die befinden sich in der Erdatmosphäre, wovon die Ozonschicht auch ein Teil ist. Und dort sammeln die sich an und bilden halt quasi einen Teil der Atmosphäre, der für uns ganz wichtig ist. Wichtig ist dabei nur zu sehen, dass es nicht nur die Treibhausgase gibt, die natürlich entstehen, also die immer da sind und die durch ganz natürliche Prozesse entstehen, wie Verrottungsprozesse oder ganz verschiedene andere Gasausstöße, die natürlich und immer schon so seit langer Zeit schon so waren, passieren, sondern es gibt auch welche, die menschengemacht sind. Die entstehen durch uns und durch unsere Energiegewinnung, durch unsere Mobilität, aber auch durch die moderne Industrie. Und dadurch passiert es, dass es zu viele Treibhausgase in der Atmosphäre gibt. Und wenn das so stattfindet, dass die Treibhausgase zunehmen, dann ist dieser Effekt, dass sie die Erde aufwärmen, was an sich etwas Gutes ist, wird der überspannt und somit wird es zu heiß auf der Erde und in die Ökosystemen. Und wir merken das, weil wir haben wärmere Sommer, wir haben vielleicht mehr und stärkeren Regen, weil die heiße Luft sich mit mehr Feuchtigkeit anreichert. Aber die Ökosysteme merken das auch und werden dadurch gefährdet. Und am Beispiel des Treibhauses kann man sich das so gut vorstellen, denn die menschengemachten Treibhäuser sind quasi so, als würde man das Treibhaus oder das Gewächshaus doppelt verglasen. Das heißt, ist davor schon ordentlich warm da drinne, hat genau die richtige Temperatur, aber dann wird es einfach viel zu heiß.
Ah, okay.
Genau, also nochmal zusammengefasst, die Kohlenstoffdioxid und die anderen Treibhausgase sind nicht gefährlich, doch wenn zu viele von ihnen quasi in unserer Atmosphäre sind, wie es momentan der Fall ist und auch auf absehbarer Zeit so bleibt, dann kommt das sensible System, in dem wir leben und in dem die Welt sich befindet, aus dem Gleichgewicht.
Eine der ersten Fragen, die ich mir notiert habe, weil ich ja wusste, dass wir eines Tages hier auf diese Art und Weise ins Gespräch kommen, ist die nach der Bezifferung des Gewichts von Treibhausgasen. So, okay, das klingt jetzt unnötig kompliziert. Wobei ich eigentlich sagen will, CO2-Emissionen werden ja in diesen Klimaschutz-Apps, aber eben auch anderswo immer so in Kilogramm oder Tonnen beziffert. Dann heißt es, ein kleines Rinderfilet verursacht 3 Kilogramm CO2. Das ist jetzt so beispielhaft gesagt, das entspricht nicht der Wahrheit. Aber da habe ich mir die Frage gestellt, warum nennt man eigentlich so die Gewichtseinheit von Gasen, also etwas nicht Greifbaren, überhaupt in Kilogramm oder Tonnen und nicht in beispielsweise Kubikmetern?
Die Frage ist ziemlich schnell zu beantworten. Gase verändern sich bei unterschiedlichem Druck und nehmen ein anderes Volumen an. Das heißt, man kann das nicht immer gleich sagen, wie groß das Gas ist im Sinne von Volumen. Deswegen spricht man von Tonnen und man hat sich einfach darauf geeinigt, um eine einheitliche Aussage treffen zu können.
Und was habe ich mir unter einem Kilo oder einer Tonne CO2 vorzustellen?
Ja, generell kann man sich vorstellen, kann man das ein bisschen messbar daran machen, an dem, was wir so verbrauchen. Also pro Person in Deutschland zumindest verbrauchen wir durchschnittlich 10,8 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Das heißt, also 11 Tonnen ungefähr, da kann man sich mal vorstellen, das ist unser persönlicher Ausstoß. Da haben wir jedoch auch einen Formulierungsfehler oft mit drin, ne? Denn wir sprechen meistens von CO2,
Ja.
Tonnen CO2. Das ist ja die allgemeine Aussage. Doch eigentlich müssten wir von CO2-Äquivalenten, da ist manchmal so ein kleines E dahinter, das steht für Equivalence, also für Äquivalente reden.
Ja, richtig.
Genau. Und die anderen Gase, die ich eben erwähnt habe, sind Lachgas und Methan. Und die zählen auch mit zu diesen CO2-Äquivalenten. Sie wirken sich einfach unterschiedlich stark auf die Erderwärmung aus. Aber alle zählen mit rein als Treibhausgas. Und die brauchen unterschiedlich lange, um abgebaut zu werden. Und um diese verschiedenen Gase zu vergleichen und nicht unnötige, ja, komplizierte Aussagen zu treffen über drei Gase, hat man also auf eine Einheit gebracht. Also man hat die Gase quasi umgerechnet und spricht dann von CO2-Äquivalenten. Also umfasst aber nicht nur CO2, also Kohlenstoffdioxid, sondern auch die anderen Treibhausgase. Und dann ist meistens eine Tonne CO2-Äquivalente gemeint. Und das ist auch ja ganz interessant, denn viele Sachen, wie zum Beispiel unser Fleisch, was wir konsumieren und was CO2-Äquivalente verursacht nämlich kaum Kohlenstoffdioxid, sondern eher andere Gase. Und wenn man nochmal ein Gefühl dafür bekommen möchte, was ist überhaupt wie viel, ja, das ist halt auch möglich, das zu bekommen. Ich würde sagen, wenn wir alle nicht einen Messbecher unser Leben lang hätten, wo ein Liter draufsteht oder ein Liter Flaschen in Milch oder Liter Flaschen in Wasser, wüssten wir auch nicht, was ein Liter Flüssigkeit ist. Aber da wir dann öfter damit konfrontiert sind, haben wir uns das angeeignet. Und so kann man einfach in CO2-Rechnern, die wir auch im Beitrag verlinken können, mal nachschauen, was überhaupt wie viel verursacht.
Ah, ich verstehe, beziehungsweise so halb verstehe ich. Also ohne dir zu nahe treten zu wollen, es ist einfach auch, glaube ich, schwieriges Thema, weil es eben doch etwas abstrakt bleibt. Und dieses kleine E hinter CO2 macht es auch nicht leichter, wenn man dann irgendwie auch noch berücksichtigen muss, dass wir nicht nur von Kohlenstoffdioxid reden, sondern eben auch von Lachgas und Methan. Vielleicht machen wir es jetzt einfach mal ein bisschen greifbarer. Und ich frage dich mal gerade heraus, weil wir gerade beim Thema Fleischkonsum bleiben, wenn ich dann eben an so ein kleines Steak denke, kleines Steak, sagen wir mal von 200 Gramm, habe ich gelesen, dass dieses kleine Steak die 20-fache Menge seines Gewichts an CO2-Äquivalent produziert. Also 200 Gramm Fleisch, 2 Kilogramm CO2-Äquivalent. Wie kommt denn das zustande?
Ja, das ist teilweise kompliziert, das nachzuvollziehen und überrascht einen auch ganz schnell mal. Es ist so, dass das Ernährungssystem sehr vielseitig ist und um diese Frage, die du gestellt hast, zu verstehen, also woher kommt diese hohe Menge an CO2-Äquivalenten, macht es vielleicht Sinn, sich einfach mal den Weg eines Lebensmittels anzuschauen. Generell macht das Sinn, aber jetzt gucken wir uns mal das Rind an. In diesem Fall einfach reden wir von einem Rinderfilet oder einem Rindersteak. Also generell ist es ja so, dass Rinder ja nicht einfach aus dem Supermarkt kommen, Die werden ja aufgezogen, die benötigen Futter. Und damit das gut wächst, wird der Boden gedüngt, wodurch Lachgas, was ja eins der Treibhausgase ist, freigesetzt wird durch die Düngung. Wenn der Dünger gelagert wird, wird Methan, auch ein weiteres Treibhausgas, freigesetzt. Und dann sind wir noch gar nicht beim Rind. Denn vor allen Dingen die Verdauung der Rinder setzt Methan frei. Es wird dann ausgeschieden und gelangt in die Atmosphäre. Und so haben wir, bevor das Tier geschlachtet ist oder bevor wir etwas gegessen haben, schon Lachgas, Methan und nochmal Methan ausgestoßen. Dazu kommt natürlich auch, dass die Masthöfe, Schlachtbetriebe, Transporte, Lagerungen Energie im Endeffekt brauchen für Wärme, Kühlung, Licht und so weiter. Also es gibt da ja ganz verschiedene Punkte und die werden in der konventionellen Energieproduktion, wird dabei quasi Kohlenstoffdioxid in die Luft geblasen. Das heißt, wir haben verschiedene Quellen von Treibhausgasen für ein einziges Stück Fleisch.
Okay, das ist mir nachvollziehbar. Da ich eben schon mal, kurze Zwischenfrage, unqualifizierterweise hier die Ozonschicht ins Spiel gebracht habe, treibt mich gerade noch so eine andere Frage um, nämlich das Thema Ozonloch. Das ist etwas, was so meine Kindheit bestimmt hat. Da kamen da diese ganzen Haarsprays und Deodorants und so auf den Markt in den 80er, frühen 90er Jahren. Und plötzlich war da überall dieses Bapperl drauf und wegen FCKW-frei. Und ein Riesenthema, das Ozonloch. Es wird immer größer und bedroht uns alle. Hat das eigentlich irgendwas mit dem Klimawandel zu tun? Weil da ist meine gegenteilige Wahrnehmung, das scheint nämlich so als Thema verschwunden zu sein.
Ja, also es ist nicht mehr so in der öffentlichen Debatte, das ist schon richtig. Also das Ozonloch verursacht an sich keine globale Erderwärmung. Wir können ein bisschen auch uns darüber unterhalten, was überhaupt das Ozonloch ist und was Ozon ist. Also,
aber sehr gerne.
Ja, stellen sich vielleicht noch andere diese Frage. Also es ist so, dass Ozon in der Stratosphäre ist und uns dort und die Umwelt schützt im Endeffekt vor schädlicher UV-Strahlung. Die kennen wir alle zum Beispiel von Hautkrebs. Und ähnlich wie beim Klimawandel ist es so, dass auch menschengemachtes Verhalten dafür sorgt, dass sich dieses Ozon in der Schicht abbaut oder abgebaut hat. Da gibt es vor allen Dingen die Fluorkohlenwasserstoffe, das heißt FCKW, wie du eben schon richtig gesagt hast, kennt man ja auch diese Aufkleber FCKW-frei, die kamen eine Zeit lang, jetzt ist es glaube ich selbstverständlich, aber ich erinnere mich auch eine Zeit lang gab es die auf Asthmasprays, auf Haarsprays und so weiter, stand das dann drauf, FCKW-frei. Und das sind nämlich bestimmte Stoffe, die in der Kälte- und Klimatechnik oft zum Einsatz kamen, aber auch in anderen Bereichen, wie ich ja gerade gesagt habe, und die das Ozonloch dann vergrößert haben, vor allen Dingen über der Antarktis. Und um das zu verhindern, gab es 1987 das Montrealer Abkommen. Dort wurde dann quasi verboten, diese Stoffe in die Atmosphäre einzuleiten. Und im Endeffekt ist das auch gut gegen den Klimawandel, denn FCKW hat auch einen Treibhauseffekt. Das Ozonloch ist jetzt komplett eigentlich aus der Debatte verschwunden, aber die Frage, ob das Ozonloch an sich verschwunden ist, die könnte man auf jeden Fall verneinen, denn das Ozonloch existiert noch und es schwankt jedes Jahr. Mal ist es größer, mal kleiner und durch die eingeleiteten Maßnahmen prognostiziert zum Beispiel die NASA auch, dass es einen Trend gibt, sodass es irgendwann mal ganz verschwinden kann. Aber das ist momentan nicht der Fall. Also 2023, vor einem Jahr, hatte es eine Größe, was von 26 Millionen Quadratkilometern, das ist eine Zahl, die kann man sich schwer was drunter vorstellen, aber das ist so groß wie Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika zusammen. Also fast so groß. Und da muss man sagen, es ist noch da und es ist noch aktiv. Aber was hat es noch mit dem Klimawandel vielleicht zu tun? Ja, der Kampf gegen den Klimawandel kann auch helfen, das Ozonloch zu bekämpfen. Denn Lachgas, was wir schon heute besprochen haben, auch ein Treibhausgas, kann auch ebenfalls der Ozonschicht schaden. Das heißt, wenn wir es schaffen, auch im Kampf gegen den Klimawandel Lachgas zu minimieren, helfen wir ebenfalls der Ozonschicht und sorgen dafür, dass gegebenenfalls das Ozon noch auch kleiner werden kann. Ja, und darüber hinaus ist halt das Montrealer Abkommen zum Verbot der FCKWs auch irgendwie mutmachend, denn man hat schon gesehen, die Welt kann sich zusammentun und die Welt kann zusammen gemeinsame Maßnahmen beschließen und umsetzen, um Umweltschäden aufzuhalten. Und deswegen könnten wir uns da im Kampf gegen den Klimawandel auch ein Beispiel dran nehmen.
Der Gedanke kam mir eben auch. Es ist tatsächlich ermutigend, dass da 1987 in Kanada eben auch schon sowas verabschiedet und auch eben global umgesetzt wurde, offensichtlich. Also ich denke mal in fast allen Staaten, außer so ein paar Schurkenstaaten. Aber das sind ja jetzt auch alles so Konferenzen, Studien, politische Maßnahmen, die du zitierst. Die Studie des Club of Rome, die Gründung des Weltklimarats, das Montrealer Abkommen, die liegen ja schon so ein paar Jahrzehnte zurück. Noch nicht ganz so weit zurück in der Vergangenheit liegt das Pariser Klimaschutzabkommen. Darauf würde ich gerne mal zu sprechen kommen. Da wurden ja auch Ziele vereinbart, die uns jetzt auch in dieser akuten Notlage bezüglich des Klimawandels, der globalen Klimaveränderung helfen sollen. Ist es realistisch, dass wir die Ziele, die darin formuliert sind, erreichen?
Ja, das Pariser Klimaschutzabkommen, auch ein interessantes Thema, auch 9 Jahre schon her. Das heißt, ist zwar aktueller, aber ist auch schon was Zeit vergangen. Was haben wir seitdem erreicht, ist die Frage. Das Ziel des Pariser Abkommens ist ja eine Begrenzung der globalen Durchschnittsjahrestemperatur auf plus 1,5 Grad oder maximal 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Ist auch so eine komplizierte Formulierung. Was bedeutet das? Also die Jahresdurchschnittstemperatur auf der ganzen Welt. Das heißt, kann man sich ein bisschen vorstellen, man errechnet quasi, wie viel Grad es im Median, also durchschnittlich im Jahr überall auf der Welt durchschnittlich ist. Und es gibt ja Aufzeichnungen und die gehen auch einige Zeit zurück. Und in der vorindustriellen Zeit, da bevor wir angefangen haben, durch industrialisierte Wärmegewinnung und Industrie und Mobilität quasi CO2-Äquivalente in die Luft zu blasen, sondern als es sich noch relativ ausgeglichen hat, da haben wir Vergleichstemperaturen. Und wenn wir uns angucken, wo wir hinwollen, heißt, diese Vergleichstemperatur soll weltweit nicht mehr als durchschnittlich 1,5 Grad steigen. Das heißt nicht, dass es in Deutschland dauernd 1,5 Grad wärmer ist, aber das ist so erstmal die Aussage.
Realistisch? Also ich meine, sowas kann man ja formulieren. Auf dem Blatt Papier liest sich das wunderbar, aber können wir das überhaupt noch erreichen?
Also zur Zeit der Verabschiedung war es sicherlich ein realistisches Ziel. Wir bekommen es ja alle mit, immer wieder, wenn wir Nachrichten gucken, dass nicht genug für den Klimaschutz getan wird, gegen den Klimawandel gemacht wird im Endeffekt. Das heißt, die selbst gesteckten Ziele erreichen wir in Deutschland zumindest nicht, aber viele andere Staaten auch nicht. Und laut dem Weltklimarat gibt es da verschiedene Szenarien. Also man kann natürlich nicht genau vorhersagen, wie es ablaufen wird in den nächsten Jahren, aber es gibt verschiedene Szenarien und die unterscheiden sich auch teilweise recht stark, da die Modelle und Berechnungen auch auf dem derzeitigen Wissensstand beruhen. Und es gibt auch unbekannte Faktoren, die kennen wir natürlich noch nicht und können die nicht immer ganz einrechnen. Also alle Szenarien haben eins gemeinsam, und zwar, dass die 1,5 Grad-Marke schon in wenigen Jahren überschritten sein wird. Das ist erstmal schlecht, aber das Beste, das Optimistischste dieser Szenarien berechnet, dass bis 2100, also Ende des Jahrhunderts, sich die Temperatur auf dieser 1,5 Grad-Marke einpendeln wird. Das heißt, es wird nicht wärmer werden. Im schlechtesten Fall hingegen wird es noch um mehrere weitere Grad steigen, die Durchschnittstemperatur. Man muss dazu aber sagen, dass selbst das beste Szenario wirklich sich negativ auf Gesundheit, Gesellschaft und Umwelt auswirken wird. Das steht fest, und dass das jetzt eigentlich schon nicht mehr, diese 1,5 Grad Marke schon in wenigen Jahren nicht mehr aufzuhalten sind. Also es müsste sich in den nächsten paar Jahren eigentlich halbieren, die CO2-Ausstöße, die wir als Menschen emittieren. Aber Fakt ist gerade, dass sie steigen.
Jetzt ist es ja so, dass der Großteil der Industrienationen der Erde dieses Pariser Klimaschutzabkommen damals unterzeichnet haben. Es ist auch nicht parteiengebunden. Das heißt, ein Land, eine Nation verpflichtet sich dazu, eben diese Ziele, die auch darin formuliert sind, zu verfolgen. Jetzt hält es aber natürlich auch Landesoberhäupter, wie jetzt jüngst ein US-Präsident namens Donald J. Trump, nicht davon ab zu sagen, naja, drauf gepfiffen, ich bin dann einfach mal wieder da raus. Nur damit sein Nachfolger eben wieder einsteigt. Mhm. Also inwieweit spielt das denn eben eine Rolle, dass eben auch politische Mächte sagen, ja, ich bin raus und dann wieder rein. Also ich meine, so in dem Moment, in dem eben große, große Industrienationen wie China, wie Russland, wie die USA sagen, ich mache damit jetzt mal einfach nicht mit, hat das Ding doch sowieso keine Chance mehr, oder?
Da stellt sich jetzt die Frage, wie wir global damit umgehen. Und das ist auch eine wichtige Frage. Dennoch ist ja jegliche Vermeidung von CO2-Ausstoßen im Endeffekt notwendig. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir als Deutschland und als Europa halt auch einen verhältnismäßig sehr großen CO2-Ausstoß haben und dass eigentlich jede Nation etwas dazu beitragen kann, weil wir die maximalen Ausstöße so gering wie möglich halten wollen. Natürlich kann das frustrieren, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert in anderen Staaten, aber es kann auch frustrieren, wenn man merkt, dass es im eigenen Staat nicht so funktioniert, wie es sollte.
Ich finde den Gedanken, den du aber vorher formuliert hast, ganz schön, nämlich, dass man eher auf die Orte in der Welt gucken sollte, die sowas eben möglich machen und vorantreiben, also den Kampf gegen den Klimawandel und nicht auf diejenigen, die sagen, komm, ich bin da raus, interessiert mich nicht, interessiert meine Wählerinnen und Wähler vielleicht nicht und weg bin ich. Also jeder Beitrag hilft und ich glaube auch jeder Beitrag einer Einzelnen und eines Einzelnen hilft eben. Und deswegen haben wir eben auch dieses ganze Projekt Smart fürs Klima gelauncht, um zu zeigen, dass man eben auch in ganz kleinem Rahmen als Einzelperson in diesem Falle über digitale Smartphone-Apps etwas gegen den Klimawandel tun kann, etwas zum Klimaschutz beitragen kann, nachhaltiger leben kann. Da gibt es sicher gewichtigere und weniger gewichtige Maßnahmen. Ich möchte über die gewichtigen Maßnahmen sprechen mit dir heute vor allem. Wie hast du die genannt? Big Points, glaube ich. Was sind denn diese sogenannten Big Points?
Ja, genau. Also wir können die Augen vor dem Klimawandel verschließen, aber wir werden ihn ja früher oder später leider merken. Deswegen stellen sich die meisten Leute ja die Frage, was kann ich tun? Und die meisten Menschen sind ja auch bereit, ihr Verhalten zu ändern. Das zeigen auch Umfragen, Statistiken. Dafür sind wir der Großteil der Deutschen ist dazu bereit. Die Frage ist dann aber ja auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit und eine Frage der Effizienz. Also, was tue ich? Weil wir hören und lesen immer wieder, was man machen muss, dies muss ich tun, das sollte ich tun. Und das sind so viele Sachen, die man da machen muss, die kann man gar nicht alle machen. Also es ist kaum möglich, dabei dann noch nicht als Klimaschützer, sondern auch als sonstiger Mensch zu existieren. Aber das ist ja die Realität. Und
Ist auch mittlerweile so eine Art Marketing-Gimmick, möchte ich mal kurz unterbrechen. Also ich lese überall von Nachhaltigkeit, selbst an Stellen, von denen ich denke, naja, nachhaltig geht's so, aber Hauptsache steht auf dem Joghurtbecher drauf.
ja, genau. Also die Frage ist, was heißt nachhaltig? Es gibt da keine einheitliche Definition. Wir können das nicht in Zahlen fassen oder noch zumindest nicht. Und es wäre sehr wünschenswert, wenn wir wirklich verstehen würden, was was ist. Und es ist natürlich auch im Sinne der Anbieter, uns VerbraucherInnen im Endeffekt natürlich das Gefühl zu geben, dass das Produkt besonders nachhaltig ist und wir das kaufen sollten. Und um da ein bisschen mächtiger und handlungsfähiger zu werden als Verbraucher und Verbraucherin, kann man ja sich die Big Points angucken, wie du gerade schon gesagt hast. Die Big Points sind quasi die ausschlaggebenden Punkte, die wirklich einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Also es sind Themenfelder, in denen wir besonders wirkungsvoll klimaschonend uns verhalten können. Und das sind verschiedene Themen, zum Beispiel Fliegen, fleischreduzierte Ernährung, die Wohnraumgröße und die Transportmittel, mit denen wir uns bewegen. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr fliegen sollen, gar kein Fleisch essen dürfen, dass wir auf 5 Quadratmeter wohnen müssen oder alles zu Fuß machen müssen. Aber das sind Anhaltspunkte, die uns zeigen, was doch, wenn wir was machen möchten, dann auch wirklich sinnvoll ist. Es gibt oft so viele Möglichkeiten, das Klima zu schützen, dass es für uns fast überfordernd sein kann. Und was wirklich viel bringt, ja, das wissen wir dann am Ende auch nicht. Und gehen wir mal über Plastiktüten, To-Go-Becher, lokales Obst, Fahrradfahren. Das alles richtig zu machen, kann einen definitiv überfordern. Und die Big Points helfen dabei, transparent zu sehen, welche Verhaltensänderungen dann wirklich wirkungsvoller sind als andere. Ein Beispiel, um das ein bisschen anschaulicher zu machen: Wenn sich eine durchschnittliche deutsche Person dazu entscheidet, den Fleischkonsum im Endeffekt etwas runterzufahren und nur noch zweimal die Woche Fleisch zu essen, also 2 Portionen Fleisch die Woche, dann würde dieses Verhalten 900 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Jahr einsparen.
Oh wow, also eine knappe Tonne, das Gewicht eines Kleinwagens, möchte ich mal sagen.
Ganz genau, ja. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir 11 Tonnen ungefähr pro Jahr emittieren, ist das schon ein großer Prozentsatz von dem, was wir überhaupt verursachen. Wenn ich hingegen keine Kaffee-to-go-Becher mehr nutze, dann spart das nur 1 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Jahr. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle mit Coffee-to-go-Bechern rumlaufen müssen, denn das ist natürlich auf andere Art und Weise kann das schädlich sein und die Reduktion von Einwegprodukten ist sicherlich sinnvoll. Aber in diesem Fall, wenn wir uns nur die CO2-Äquivalente angucken, ist es ein ganz anderes Verhältnis, was wir durch die eine Verhaltensänderung im Gegensatz zu der anderen Verhaltensänderung bewirken würden.
Ich finde das schön greifbar, ehrlich gesagt. Also gerade dieses Beispiel, weil es eben in beiden Fällen um Dinge geht, die wir gerne und regelmäßig konsumieren, wenn man denn eben ein Allesfresser ist, möchte ich mal sagen.
Genau.
Im Englischsprachigen sagt man ja gerne mal choose your poison, also wähle dein Gift. Und wenn man sich schon für ein Gift entscheidet, dann also lieber aufs Fleisch verzichten als auf den Kaffee.
Ja, ist jetzt nur ein Beispiel und das muss natürlich niemand wörtlich nehmen. Es geht aber darum, dass man, und man kann die Big Points online einschauen, da verlinken wir auch nochmal drauf, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, welche Maßnahme, die ich jetzt mache oder womit ich mich vielleicht selber geißle, was bringt denn überhaupt wie viel? Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, das war mir erst sehr spät klar geworden, im Supermarkt oder im Biomarkt stehe ich immer vor der Obst- und Gemüsetheke und versuche, kein Gemüse zu holen, was allzu weit wegkommt. Also das heißt, wenn wir das über Übersee eingeflogen werden muss, ist das was, was ich nicht möchte gerne, weil ich immer im Kopf habe, dass es ja viel CO2-Äquivalente verursacht durch den Flugtransport. Tatsächlich wäre es aber, wenn ich mein Auto stehen lasse und nur noch aufs Fahrrad und ÖPNV umsteigen würde, wäre das 230 Mal so wirkungsvoll, wie wenn ich aufhöre, Obst und Gemüse zu kaufen, welches per Flugzeug eingeflogen wurde. Also 230 Mal so wirkungsvoll. Und das hätte ich nicht gedacht. Und viele Sachen, weil wir CO2 nicht sehen und CO2-Äquivalente nicht sehen, sind die nicht so greifbar. Und da helfen solche Sachen wie die Big Points.
Und um nochmal ganz eindeutig darauf hinzuweisen, also wir wollen ja einfach nur mal so ein bisschen Verhältnismäßigkeiten darstellen. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, naja, dann solange du Fahrrad fährst, kannst du eben Avocado und Mango essen noch und nöcher. Am besten ist natürlich, du verzichtest auf beides. Also
genau,
auf Mobilität per Auto und Flugobst.
Natürlich, also lokales, regionales Gemüse hat viele andere Vorteile, die wir auch in den Vordergrund stellen und die ich auch nicht verneinen möchte. Es geht jetzt nur um die CO2-Äquivalente und die Verhältnismäßigkeit. Dazu muss man auch sagen, das Konzept der Big Points, was wir hier vorgestellt haben, das konzentriert sich eben auf die CO2-Äquivalente, also die Emissionen, die dadurch entstehen. Im Versuch, nachhaltig zu leben, können noch ganz andere Aspekte wichtig werden und man sollte die auch betrachten. Also wie zum Beispiel der Einsatz von Materialien, die sozialen Standards, also was wird da benutzt, wie recyclingfähig ist irgendwas. Also es gibt ganz viele verschiedene Konzepte, die wir uns da angucken sollten. Und auch die lokale Wirtschaft und die regionale Bauern zu stärken, das sind natürlich positive Sachen. Aber wenn wir uns wirklich nur die CO2-Äquivalente angucken wollen und dafür ein besseres Gefühl bekommen möchten, können wir uns die Big Points, das Konzept der Big Points dann mal angucken.
Vielen herzlichen Dank, Luca. Und jetzt können wir als kleines Klimaschutzprojekt natürlich nicht die Politik zum Handel bringen und Menschen dazu bewegen, die Politikerinnen und Politiker zu wählen, die eben viel für den Klimaschutz tun. Aber wir können vielleicht Einzelpersonen dazu bringen, bei ihnen so den Ehrgeiz lostreten, selber aktiv zu werden, selber zu handeln, zugunsten des Klimaschutzes. Hast du da noch eine Idee?
Also generell kann ich die von uns schon getesteten Apps natürlich empfehlen, da mal reinzuschauen und sich die anzugucken, denn da sind natürlich gute Beiträge dabei, die auch ganz vielfältig sind und auch für jeden und jede auch bestimmt etwas zu bieten haben. Eine weitere gute Sache, es gibt eine Website, es gibt verschiedene davon, die den sogenannten Fußabdruck, CO2-Fußabdruck berechnen. Man gibt seine eigenen Daten so ein bisschen ein, also das heißt jetzt vor allen Dingen, auf welchem Raum wohne ich, was sind meine Konsumgewohnheiten, ist natürlich anonym wird das erhoben, aber dabei kriegt man ein Gefühl dafür, was man überhaupt so verbraucht. Und um das ganz anschaulich zu verhalten, ist dann da quasi aufgeführt, wie die Welt aussehen würde, wenn sich jeder Mensch auf der Erde so verhalten würde wie ich.
Ah.
Und da kommt dann manchmal bei raus, also am Ende kriegt man ein Ergebnis bei diesem Fußabdruckkalkulator, der sagt einem, ja, wie viele Ressourcen wir aufbrauchen, wenn sich jeder so verhalten würde wie ich und wie viele Erden wir im Endeffekt brauchen würden, wenn man sich so verhalten würde wie wir. Und das ist ganz schön erschreckend, kann das sein, aber kann auch interessant sein, wenn man mal sieht, zum Beispiel man ändert einen Faktor in der Rechnung, man tippt mal ein, dass man kein Auto hat, sondern nur Bahn fährt oder man ändert mal etwas an seinem Essverhalten in diesem Kalkulator, wie sich das alles dann verändert. Und das ist ein sehr interessantes Beispiel, was wir hier auch in dem Beitrag verlinken und wo ich die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne animieren würde, da mal reinzuschauen, um ein eigenes Gefühl für das Thema zu bekommen.
Das finde ich auf jeden Fall einen guten Vorschlag und ich danke dir ganz herzlich, Luca, für deine Expertise, für deinen Beitrag hier zu unserer kleinen Podcast-Folge. Vielleicht machen wir dazu auch noch eines Tages ein Follow-up, wenn es eben noch Fragen gibt. Die Fragen gerne an redaktion@climaps.de. Diese E-Mail-Adresse, genau wie alle Links, die wir hier genannt haben und auch vieles mehr eben im Text zu dieser Podcast-Folge. Luca Kohlmetz von der Verbraucherzentrale NRW. Schöne Grüße, würde ich sagen, ins Rheinland.
Vielen Dank. Grüße nach Berlin.
Mein großer Dank gilt Luca und allen Menschen, die an Smart fürs Klima und dem dazugehörigen Online-Angebot mitwirken. Unser Projekt wird ermöglicht durch die Förderung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Sie finden unsere Testberichte zu Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Apps von A bis Z unter www.climapps.de, also nochmal climapps.de. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Thema? Dann freue ich mich, wenn Sie uns schreiben. Also gerne per Mail an redaktion@climapps.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und geben unser Bestes, diese in zukünftigen Beiträgen oder Podcast-Folgen aufzugreifen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.